Guten Morgen. Eine ganz kleine Umbaupause. Ich weiß nicht, ob die Deko zur Bühne gerichtet oder nach außen, aber ich lasse es mal so. Sieht schön aus. Ich muss noch ein paar Sachen hier kurz hinstellen und dann geht's gleich los, dass wir nachher keine Verzögerung haben. So. Ich starte mit einem Experiment, das man mal gemacht hat. Und zwar hat man ein ganz großes Aquarium genommen und hat auf der einen Seite einen Raubfisch reingestellt. Also ihr wisst schon, was ich meine. Und auf der anderen Seite einen Friedfisch. Und in dem Fall war das bei dem Raubfisch ein Hecht. Und was passiert? Man muss nicht lange warten, zischt der Raubfisch los und verspeist den Friedfisch. So, ein bisschen später hat man Folgendes gemacht. Man hat in diesem großen Aquarium ein Trennglas dazwischen gepackt. Dann wieder auf der anderen Seite so ein Friedfisch. Raubfisch sieht Friedfisch. Zack, zischt wieder los, aber in dem Fall volle Kanne dann gegen die Glasscheibe. Geht wieder zurück, macht es ein bisschen langsamer, stößt wieder dagegen, dann ein bisschen nach links, nach rechts, nach oben. Mm-mm, geht nicht. Ist es nicht im wahren Leben manchmal auch so, dass wir Erfahrungen gemacht haben, wo wir irgendwo gegen so eine Glasscheibe oder gegen solche Grenzen gestoßen sind? Dann war man emotional frustriert, hat vielleicht aufgegeben, hat gesagt, geht nicht und hat sich mit der Situation abgefunden. Dieses Experiment heißt, oder dieses Syndrom nennt man Pike-Syndrom, weil der Hecht heißt im Englischen Pike, also ein Pike-Syndrom, und beschreibt das Verhalten aufgrund von Erfahrungen gegenüber Neuem und Veränderung. Und zwar sind folgende Punkte, es gibt noch viel mehr, aber die sind charakteristisch dafür. Starres Verhalten an der Vergangenheit, also das, was ich erlebt habe, daran halte ich fest, so ist es. Und Annahme, dass man aufgrund dieser Erfahrungen ein totales Wissen hat und keine Suche oder Akzeptanz von Alternativen, dass es anders sein könnte. Ich habe an euch eine Challenge heute früh. Eine kleine Herausforderung, dass ihr versucht, in den nächsten Minuten all das zu dem heutigen Thema einfach mal zu parken und zu sagen, ich packe das zur Seite und ich höre diese Dinge ganz neu, als hätte ich das noch nie gehört. Und wenn du es noch nie gehört hast, dann höre es erst recht neu. Einverstanden? Okay, das Thema heute heißt befreiter Leben aus der Kraft Gottes, aus der Predigtserie. Und in dem Kontext auch, genau, du kannst gerne die Überschrift noch einblenden, befreiter Leben aus der Kraft Gottes. Und wie es in der Jahreslosung heißt, gilt auch für heute, prüft alles und das Gute behaltet. Prüft alles und das Gute behaltet. Okay, seid ihr bereit, in das Thema einzusteigen? Ja. Jawohl. Es gab vor vielen, vielen hunderten Jahren im 19. Jahrhundert in den Krankenhäusern das Phänomen, dass man immer wieder Krankheiten plötzlich gesehen hat und nicht wusste, warum es der Fall war. Und in Mitte des 18. Jahrhunderts war das Thema Sauberkeit und Desinfektion und so gar nicht so wichtig. Und es gab insbesondere das Phänomen, dass man im Vergleich zu den Entbindungen in den Häusern festgestellt hat, dass in den Kliniken die Kinder Krankheiten hatten, die die in den Häusern nicht hatten. Und dann hat ein Arzt namens Ignaz Semmelweis herausgefunden, dass dieses häufige Auftreten von diesem Kindbettfieber darauf zurückzuführen ist, dass da die Hygiene mangelhaft ist. Und hat daraufhin eingeführt, wir haben Hygienevorschriften für das Klinikpersonal und für die Ärzte. Und siehe da, nachdem man das eingeführt hat, waren die Krankheiten nicht mehr da oder nicht mehr so in der Häufigkeit. Es gibt Mikrobiologen, die haben herausgefunden, etwas später, dass es Bakterien gibt, die man nicht sehen kann, die aber existieren und die dafür sorgten, dass dort entsprechende Auswirkungen in den Organismen waren. Und wenn ich das übertragen kann in die geistliche Welt, heißt es auch, dass es Dinge gibt, die unsichtbar sind, aber die trotzdem Auswirkungen haben können auf das Leben. Und nur weil man es mit dem bloßen Auge nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht existent sind und man spürt die Auswirkungen. Und wenn man heutzutage mit offenen Augen durchs Leben geht, dann spürt man die Auswirkungen von Gut und Böse. Ich glaube, das tut jeder. Ja? Und man braucht nicht viel Fantasie zu erfahren, dass es dahinter eine unsichtbare Welt gibt, die ebenfalls diese zwei Welten widerspiegelt, von Gut und Böse. Und interessant ist, dass es in vielen Filmen, und für mich ist es auch erschreckend, dass es selbst in vielen Kinderfilmen auch insbesondere das Böse besonders markant und heftig und dramatisch dargestellt wird. Was steckt eigentlich hinter dem Bösen? Die Bibel spricht da ganz klar darüber. Und übrigens eines vorweg. Ich könnte eigentlich für dieses Thema fast ein ganzes Wochenende aufbringen. Das ist so umfassend. Ich werde heute mit euch so einige Gedanken teilen, die mir in dem Kontext wichtig geworden sind und versuchen, euch mit hineinzunehmen, sodass wir in der Lage sind, das, was das Evangelium, was das Wort Gottes für uns zu bieten hat, für unser Leben annehmen können. Also, was steckt hinter dem Bösen? Die Bibel sagt, das ist ein gefallener Engel. Ein in Sünde gefallenes Engelwesen. Es gibt dann ganz viele verschiedene Begriffe wie Satan, Dämon, böse Geister, unreine Geister, Widersacher, der Ankläger, der Dieb, der Feind Gottes und der Menschen, die zu Gott gehören und der Gegner. Das sind alles Begrifflichkeiten, die wir in der Bibel finden, die einfach aufzeigen, dass es einen Gegenspieler gibt. Und allein im Neuen Testament wird der Begriff Dämon 93 Mal verwendet, wo man sieht, das ist nicht irgendwie eine Nebensächlichkeit, sondern es scheint da eine Relevanz, eine Bedeutung auch für unser Leben zu sein. Und wenn ich jetzt den Begriff Gegner nehme, wo gibt es so in unserem Alltag auch Gegner? Zum Beispiel im Sport, ne? So. Ich habe mal einen Sportler gebeten, wo bist du, Lenny? Kurz nach vorne zu kommen, denn im Sport gibt es ja, so, komm zu mir. Guck mal, du kriegst auch ein Mikrofon.
Hallo, hallo.
Lenny spielt welche Sportart?
Basketball.
Basketball, genau. Und Lenny, wenn du trainierst oder spielst, gibt es dort Strategien oder Taktiken, die ihr verwendet?
Auf jeden Fall. Und zwar, immer wenn ich beim Training bin, da sagt uns der Coach, was wir als erstes machen werden. Natürlich wärmen wir uns als erstes auf, aber wir bereiten uns schon mal vor auf Taktiken, weil wir haben zum Beispiel Taktiken wie Hand oder so. Das sind Systeme, die wir einfach spielen so. Und ja, das ist, ja.
Okay, also ihr habt verschiedene Strategien. Du willst natürlich hier nicht alles verraten, ist verständlich. Andere Frage, gibt es auch so Strategien, wo ihr euren Gegner mal ein bisschen studiert und schaut, okay, wie machen die das? Macht euer Coach oder Trainer sowas?
Also
zum Beispiel, was für Schwächen die haben, was für Stärken die haben.
Ja, also vor dem Spiel haben wir nochmal so eine Versammlung. Da kommen wir alle so in einen Raum, reden miteinander Und dann sagen wir halt so, also sagt der Coach so, wen wir halt decken, wir sollen halt unsere Spieler halt so für, keine Ahnung, 5 Minuten so studieren, was deren Stärken, was deren Schwächen sind. Und wenn wir die Schwächen wissen, sollen wir die halt ausnutzen und dann geht's an die Arbeit.
Ja. Super. Danke dir. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, und dann geht's an die Arbeit. Ich habe 2 Bibelstellen. Einmal Johannes 10, Vers 10, wo die Taktiken des Feindes dargelegt werden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Das ist eine seiner Taktiken. Und in den täglichen Nachrichten, wenn du dir diese 3 Schlagworte nimmst und die mal mit den Nachrichten vergleichst, dann siehst du, dass das in der Welt real und sichtbar ist. 1. Petrus 5, Vers 8, dann werden wir aufgefordert, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Es gibt unterschiedliche Taktiken. Manchmal ist es ganz subtil. Ich plaudere mal aus unserem Nähkästchen. Ne? Manchmal sind es so gar nicht diese harten Dinge, sondern in Beziehungen oder in Ehen. Ich habe das dann bei uns erlebt. Dann ist manchmal so ein falscher Satz, der dann diese Stimmung zum Kippen bringt. Kennen Paare sowas oder geht es uns alleine so? Ja? Geht nur uns so. Ich glaube, wir haben Arbeit vor uns, Tanja. Okay, und dann haben wir immer wieder mal auch drüber geredet, zu sagen, wir wollen dem Teufel nicht auf den Leim gehen. Wir wollen uns durch seine Strategien und Taktiken nicht uns unterkriegen lassen. Warum? Genau wie Lenny das gesagt hat, er kennt unsere Schwächen und weiß, wie er dann den wunden Punkt findet beim Gegenüber, um uns gegenseitig da auch auszutricksen. Das ist nur ein Beispiel. Und ein weiterer, letzter Punkt zu dem, Lukas 22, Vers 31. Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen und er hat euch durchsieben wollen wie den Weizen. Das heißt, der Gegner, der Gegenspieler hat eine Intention, die er verfolgt, eine Strategie, die er verfolgt. Und wenn man unter diesem Einfluss von einem, oder andersrum, wie können Auswirkungen aussehen, wenn man unter dem Einfluss des Feindes steht? Was gibt es da für Möglichkeiten? Frank hat ein, wie ich finde, besonders extremes Beispiel vorgelesen in Markus 5 von dem Gerasener, der nicht zu Christus gehörte und richtig besessen war. Er war unfrei, hat sich selbst verletzt und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch darüber hinaus andere Beispiele in der Bibel und die möchte ich euch mal aufzeigen. Beispiel in Form auch von Krankheiten, wo ein Geist oder der Feind das bewirkt hat. Matthäus 12, Vers 22, Blindheit und Taubheit. Oder Matthäus 9, Vers 32 bis 33, Stummheit. Lukas 13, Vers 11, Geist der Krankheit, in dem Fall verkrüppelt gewesen. Markus 9, Vers 20 bis 22, Epilepsie. Lukas 9, 39, Gebundenheit und Zwänge. Und Römer 8, Vers 15 und 2. Timotheus 1, Vers 7, Geist der Furcht. Und das ist recht häufig auch in unserer Gesellschaft zu finden, wie ich meine. Und noch einen letzten hinten dran. 1. Timotheus 4, Vers 1, Geist der Irrlehren und Lügen. Sind alles Auswirkungen oder Strategien, die Einfluss auf unser Leben haben können. Und heute möchte ich euch ein Stück weit auch damit sensibilisieren, wachsam zu sein. Und darüber hinaus wissen wir auch aus dem Dienst mit Befreiung und Seelsorge, dass alle fleischlichen Charaktereigenschaften sich entsprechend ausprägen können. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Stolz, Bitterkeit, Lüge, Lust, Ablehnung, Todessucht, Gedanken, Neid, Eifersucht und eine ganze, ganze Menge Süchte. Egal, ob das jetzt Drogen sind, egal, ob das jetzt Pornografie ist, egal, sonst Spielsucht und so weiter. Überall Dinge, die uns gefangen nehmen und uns unfrei machen. Was kann es für Ursachen geben, die dazu führen, dass wir gefangen sind und unfrei sind? Es gibt dort eine ganze Menge Punkte in der Bibel und ich habe mich heute auf so 3-4 Punkte konzentriert. Einmal wird im Alten Testament erwähnt, dass die Sünde der Vorfahren ein Kriterium dafür sein könnte, dass man unter einem Einfluss steht. Flüche, die eigene Sünde, dass man aktiv in Sünde lebt, also so, wie es Gott nicht gefällt. Und wir wissen auch aus dem Befreiungsdienst, dass es ganz viele sogenannte Einfallstore gibt, wie traumatische Erlebnisse, Missbrauch, Okkultismus, Pornografie und so weiter und so weiter. Und ein letzten Punkt, den ich hier noch anschließen möchte, ist das Thema Bitterkeit und Unvergebenheit. Bitterkeit und Unvergebenheit, eigentlich wollte ich so eine Folie machen, wo dieser Punkt ganz groß auf der Folie steht, weil das enorm wichtig ist. Und interessant ist, dass man sowohl in der Medizin, auch in der Psychologie herausgefunden hat, dass diese Prinzipien eine Bewandtnis haben. Ich mache mal ein Beispiel oder eine Parallele, das Thema Genetik. Man hat herausgefunden, dass Krankheiten von einer Generation zur nächsten und zur nächsten vererbt werden können. Oder ein weiteres Beispiel in der Psychologie. Dort wird übrigens das Thema Vergebung wie folgt definiert. Vergebung ist eine Coping-Strategie, mit der eine Person in Opferposition die belastenden Folgen einer äußeren oder inneren Verletzung bewältigen kann. Und Jesus hat uns ganz oft gelehrt, dass wir die Bitterkeit ablegen sollen und vergeben sollen. Es war ihm sogar so wichtig, dass er das in dem Vater unser mit aufgenommen hat. Eines vielleicht vorweg, um Missverständnisse da auch auszuklammern. Die Ärzte, Psychologen und Therapeuten machen einen richtig, richtig guten und wertvollen Job in dieser Welt. Und das es steht außer Frage. Aber manchmal gibt es Ursachen, die mit medizinischen Mitteln alleine nicht erfolgreich behandelt werden können. Und da möchte ich heute auch so ein Stück weit mein Augenmerk drauf lenken und euch das mit einem kleinen Beispiel demonstrieren und darf den Benny mal nach vorne bitten. Und hier geht es darum, wenn ich also unfrei bin, das mit einem Kabelbinder zu verdeutlichen. Ja. Okay, reicht. Nee? So, dann könnte man jetzt versuchen, ich gehe mal nach vorne, dass wir uns gut sehen können, jetzt komme ich hier nicht raus aus eigener Kraft. Und jetzt kann man versuchen, unterschiedliche Mittel anzuwenden, unterschiedliche Therapiemethoden. Zum Beispiel, hier, was hast du da in der Hand?
Creme.
Okay, mal so Creme auf den Kabelbinder schmieren, bitte. So, jetzt versuche ich mal. Nee, also hat nichts gebracht. Wir haben, okay, danke. Noch eine Lösung, die hier. Also, wir können bestrahlen. Ja, so mit Licht mal ein bisschen länger draufhalten und es wird nicht lockerer irgendwie. So, das heißt, beide Therapien haben nicht angeschlagen. Oder es gibt eine Möglichkeit, die die Bibel uns auch aufzeigt, wo wir wirklich, wie bei dem Gerasener, befreit werden können. Und Jesus hat, obwohl es für uns vielleicht unüblich ist, immer sehr knallhart und direkt reagiert und er hat ausgetrieben. Und in dem Beispiel nehmen wir eine Lösung, die ein bisschen effizienter ist. Bitte nicht die Uhr, sondern zack. So, danke schön, Benni. So, sind alle Ursachen geistlich? Natürlich nein. Aber ist es möglich, dass es geistliche Ursachen in unserem Leben geben kann? Und da ein ganz klares Ja. Und ich möchte euch sensibilisieren, darauf zu achten. Und ich habe vorhin von einer Sünde gesprochen. Und das ist ein Einfallstor, das man für sich selbst im Leben geben kann, sodass Müll sich ansammelt. Und Ratten sammeln sich da, wo Müll ist. Ja? Ratten sammeln sich da, wo Müll ist. Und meine Bitte an dich, trenne dich von dem Müll und du kannst die Ratten loswerden. Ich lasse es mal kurz sacken. Sich trennen von der Sünde ist ein erster Schritt, um in die Freiheit zu gelangen. Wer kann unter dem dämonischen Einfluss stehen? Jeder Mensch? Ja, jeder Mensch. Auch ein Christ? Kann ein Wiedergeborener mit dem Heiligen Geist erfüllter Christ krank werden oder schlechte Gedanken haben? Ja. Ne? Und es gibt oft missverstandene oder unverstandene Theorien. Und deswegen möchte ich das heute so ein bisschen klarstellen mit so zwei, drei Beispielen. Ich nehme mal die Erlösung. Jesus ist am Kreuz gestorben für uns und hat uns erlöst. Korrekt? Sind wir damit automatisch erlöst? Fangfrage? Nein. Sondern nicht automatisch. Wir dürfen die Erlösung in Anspruch nehmen. Was bedeutet das? Erstmal Sünde bekennen, umkehren und unser Leben der Herrschaft Jesu unterstellen. Und dann können wir die Erlösung empfangen. Das heißt, die Tat alleine ist nicht so, dass es eine Auswirkung hat. Oder Heilung. Matthäus 8, Vers 17. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Richtig. Sind wir trotzdem krank? Ja. Wir dürfen übrigens unseren Verstand benutzen. Das heißt, wir dürfen auch mal einen Erkältungstee trinken. Ja? Oder auch uns vitaminreich ernähren, um unser Immunsystem zu stärken. Wir dürfen auch zum Arzt gehen und wir dürfen auch um Heilung beten. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Allein die Tatsache, dass wir die Möglichkeit auf eine Erlösung haben oder Heilung haben, heißt nicht, dass es automatisch geschieht. Ich mache das mal mit einem anderen Beispiel deutlich. Wenn ich zu Hause einen ganzen Karton voll Seife hätte, bin ich nicht automatisch sauber. Ich könnte sogar draußen im Garten noch eine LKW-Ladung voller Seife haben und werde dadurch nicht automatisch sauber. Was muss ich tun? Ich muss die Seife nehmen und es anwenden. Ich muss mich waschen. Ich muss mich reinigen. Und so ist es auch hier mit der Befreiung, mit der Erlösung und mit der Heilung. Wir dürfen es anwenden und wir können Folge oder auch Erfahrungen mit Jesus in unserem Leben machen. Genau ziemlich jetzt um diese Uhrzeit vor einer Woche war ich in Süddeutschland und habe ein Interview geführt mit einer Frau, die wir vor einigen Jahren kennengelernt haben, und ich möchte euch einen kleinen Auszug aus diesem Interview zeigen.
Genau, ich habe vorher selber in solchen Bedrückungen gelebt, ja, und habe erlebt, dass jemand gekommen ist und der mich befreit hat.
Ja.
Und dadurch habe ich gelernt, jetzt bin ich frei, ich habe die Autorität, Jesus in mir kann jetzt richtig rauskommen.
Okay, und du bist ja schon lange Christ. Und das war trotzdem in dir, obwohl du schon Christ warst. Habe ich das so richtig verstanden?
Ganz genau. Mhm. Also bei mir war das so, dass ich sogar mit Dämonen geboren wurde. Mhm. Also das war mir nicht bewusst.
Ja.
Aber man sagt ja manchmal schon, auch wie von Geisterhand geführt ist das, ja, und das passiert.
Ja.
Und in meinem Leben gab es solche Sachen, dass, ja, ich Sachen gemacht habe. Und mich hat sogar mein liebster Bruder gewarnt und es ging hier rein und da raus. Es,
ja,
konnte nicht wurzeln.
Ja, ja.
Und ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, als ich angefangen habe, mich zu reflektieren, warum habe ich das gemacht?
Ja.
Und ich konnte keinen Grund finden.
Ja.
Und habe dann Hilfe von außen bekommen.
Ja.
Als wir in einer Gemeindegründung waren, kam auch jemand, der uns gelehrt hat und uns als Gründungsteam freigesetzt hat.
Ja.
Und da kam so wirklich Sachen hoch durch den Heiligen Geist. Er konnte nichts wissen, ich nicht.
Yeah.
Und da hat der Heilige Geist Sachen hochgeholt, da war ich 2 Jahre alt, noch kleiner,
yeah,
wo ich mich hätte nicht erinnern können, aber ich sah Bilder plötzlich und er konnte dann da reingehen und mich freisetzen. Ich habe auch richtig gemerkt,
stark,
von außen, yeah, ich hatte auch Manifestationen, dass ich frei geworden bin.
Okay. Und bei den Menschen, die du selber begleitet hast, konnte man dann auch so einen Unterschied im Nachhinein sehen?
Ja, ganz genau.
Hast du so ein markantes Beispiel so vor Augen, was zuvor war und was danach passiert ist?
Ja, ich habe zum Beispiel mit einer jungen Frau gearbeitet, die konnte mit dem Wort Vater nichts anfangen. Hatte eher Angst, Gott als Vater zu nennen, weil sie in einem... Ihr Vater war Alkoholiker und hat als Baby schon dass sie fallen gelassen wurde, Ängste hatte, nach ihr versucht zu schlagen. Und sie ist dann schon unter das Bett geklettert, ganz tief hin, hat sich versteckt.
Ja.
Also sie konnte einfach, Vater, da musste sie gehen. Mhm. Sie konnte nicht, wenn jemand von Gott ist, ein liebender Vater, konnte sie nicht ertragen.
Ja.
Und als das alles so hochkam, das war jetzt Thema Trauma zum Beispiel, als das alles so hochkam, konnte eine Heilung stattfinden. Und der ganze tiefe Schmerz konnte hochkommen, auch Erinnerungen, als sie Baby war sogar, kamen dann hoch.
Okay.
Und dann konnte einfach der Heilige Geist sie so heilen. Ich durfte sie so mit einem kleinen Team dann leiten in die Heilung rein, Schmerz loslassen konnte. Mhm. Und dann ist eben passiert, dass sie heute selber Menschen freisetzt, in der Liebe des Vaters ist, dass sie damit läuft und ja, auch mit Kindern arbeitet. Und
wow.
Also man sieht einfach an den Früchten dann, dass plötzlich eine Heilung da ist und die Leute laufen können.
Ja, das heißt, das, was in der Bibel steht, das funktioniert auch heute noch.
Absolut.
Super. Okay, ich danke dir vielmals.
Sehr gerne. Danke dir auch.
Wir sehen in der Bibel, im Neuen Testament vor allem, dass ein wesentlicher Dienst von Jesus daraus bestand, Menschen von dämonischen Einflüssen freizusetzen. Ich habe es jetzt selber nicht nachrecherchiert, aber jemand sagte, ungefähr 1/3 seines Dienstes bestand mit dieser Aufgabe. Und wenn das so ist, dann ist es nicht unwesentlich. In Apostelgeschichte 10, Vers 38 heißt es, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt worden waren, denn Gott war mit ihm. Und uns, die wir zu Jesus Christus gehören, hat er die Vollmacht gegeben. Dazu 2 Verse aus Markus 16, Vers 17 bis 18. Ich mache nur mal das Fettgedruckte. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Und Vers 19, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Und genau, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das heißt, wir haben Vollmacht. Was bedeutet das eigentlich, Vollmacht? Vielleicht kennt ihr das so, weiß nicht, vom Paket abholen. Ne, dann brauche ich, wenn ich das für meine Frau machen wollen würde, eine Vollmacht von ihr. Oder einer kennt von euch vielleicht eine Kontovollmacht. Das heißt, jemand überträgt euch eine Vollmacht, dass ihr in seinem oder ihren Namen Dinge tun dürft. Und wenn es hier heißt, dass Jesus uns die Vollmacht erteilt hat, bedeutet es, dass wir in seinem Namen Dinge tun können. Freisetzung, Heilung, Befreiung. Und in dem Kontext ist wichtig, dass wir drei Punkte völlig verstehen oder ansatzweise verstehen. Völlig wird wahrscheinlich schwierig sein. Die erste Frage, zentrale Frage ist, wer ist eigentlich Jesus? Jesus ist derjenige, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und sein Name ist erhöht über allen Namen. Die zweite Frage, wer bin ich in Jesus? Ich bin ein Kind Gottes. Und der, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und ich habe seine Autorität und seine Vollmacht. Und die letzte Frage, wer ist Satan? Er ist entmachtet. Wir sehen zwar noch seine Auswirkungen, und obwohl die bösen Geister eine reale Macht haben, sind sie nichts im Vergleich zu der Kraft Gottes. Und Jesus und wir durch ihn haben Vollmacht über die dämonischen Mächte. Und interessant ist auch, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dass ein Großteil der Befreiung und Freisetzung und unter Christen passiert. Und was sind so Indikatoren oder Merkmale, dass da Dinge in unserem Leben schlummern, wo wir unfrei sind? Es kann sein, dass du merkst, Mensch, da ist ein Bereich, da trete ich immer auf der Stelle. Und ich komme aus eigener Kraft nicht heraus, auch wenn ich immer wieder bete. Und Dinge wiederholen sich immer wieder. Oder Dinge, die von Generation zu Generation sich fast eins zu eins wiederholen und spiegeln. Oder Dinge wie wiederkehrende Albträume oder Panikattacken. Und es gibt eine ganze, ganze Menge Dinge, die Indikatoren dafür sein können. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ursache in einer anderen Ebene liegt. Und um das mit einem Bild zu verdeutlichen, wenn wir uns so eine Wohnungstür angucken, die hat ein Schloss. Und wir haben versucht, dieses Schloss immer wieder zu öffnen. Aber wir kommen nicht rein. Warum? Weil es noch einen Querriegel gibt. Und für diesen Querriegel brauche ich einen zweiten Schlüssel. Und das kann in dieser Analogie vielleicht einer geistlichen Ebene sein oder aus unserer Erfahrung sehr oft sogar einer geistlichen Ebene. Und ich möchte auch aus meinem eigenen Leben berichten. Wir haben verschiedene Dinge erlebt und ein Auszug daraus ist das, was ich vorhin sagte. Es gibt Dinge, wo du sagst, das willst du eigentlich nicht. Bei mir war vor langer Zeit so Jähzorn, was immer wieder hochgekommen ist, wo ich sagte, ich will es nicht, aber wenn ich in so einer Situation bin, dann kann ich das nicht kontrollieren, schwupp, dann kommt diese Verhaltensweise hoch. Und als ich Erkenntnisse über diese geistliche Welt mehr und mehr erlangt habe, habe ich das für mich angewendet, wie das mit der Seife. Habe das genommen und gesagt, okay, Jesus, ich möchte gehorsam sein und das für mein Leben anwenden. Und es kam irgendwie nicht so von jetzt auf gleich, sondern ich habe dann plötzlich gemerkt, oh, diese Verhaltensweisen sind in meinem Leben nicht mehr da. Und um mich zu vergewissern, habe ich meine Frau gefragt, das ist jetzt schon länger her, und sie hat mir das damals bestätigt. Das ist nur ein Beispiel davon, um zu zeigen, wenn wir das anwenden, dann kannst du in deinem Leben in Bereichen, wo du keine Befreiung erlebt hast, Befreiung erleben. Und meine Bitte und Wunsch an dich ist, wenn es Müll gibt, den Müll aufzuräumen. Das ist ein erster Schritt. Die Sünde aus dem Leben auszuräumen und den Ratten keine Nahrung mehr zu lassen, sodass sie da keinen Nährboden finden. sodass das, was Jesus auch bei diesem Gerasener vollbracht hat, auch in deinem Leben passieren kann. Und ich lese den Vers 15 aus der Lesung. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, der von einer ganzen Legion böser Geister besessen war. Und er saß da, ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Er saß da, ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Das heißt, bei diesem Menschen war sowohl eine innere als auch eine äußere Veränderung zu sehen. Und das ist mein Gebet, dass wir diese Kraft in unserem Leben erfahren dürfen, dass du das erfahren darfst, wenn es für dich wichtig ist. Gott segne euch.